Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
Ich bin ein Berliner.
Halt auf diese Stadt.
Yes, we can.
Der Politradar auf Loro. Aktuelle Informationen aus Rostock, Deutschland und der Welt.
Und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen.
Das war die euch bekannte Intro-Melodie für unser Politikradar, das wir jeden Monat am vierten Donnerstag von 18 Uhr bis 19 Uhr für euch anbieten. Und wir haben heute wieder interessante Beiträge und auch ein Live-Interview. Zu Gast ist hier im Loro-Studio Kai-Uwe Glause, Geschäftsführer des Mieterbundes Rostock. Hallo, Herr Glause.
Schönen guten Abend.
Wir wollen uns unterhalten über den neuen Mietspiegel, der in Rostock erschienen ist, und natürlich über andere Dinge wie Wohnungsnot und so, was damit alles zusammenhängt. Und wir haben noch weitere Beiträge. Einmal über eine Stadt, die es versucht hat, die NPD-Finanzierung auszubremsen. Dann gibt es einen Beitrag noch zur Nachbereitung der Bundespräsidentenwahl und noch ein paar Politik-News. Dazwischen gibt es Musik und am Mikrofon ist heute Jonas. Nein, an der Technik ist heute Jonas. Hallo.
Ja, genau. Guten Morgen.
Oder gut, und jetzt machen wir ja. Guten Morgen, guten Abend. Ja, guten Abend. Ja, na, Studenten und so. Nein, wollen wir hier nicht sagen. Wir sind live, also und in Farbe. Und wir machen jetzt erstmal ein Stück Musik und danach geht's los mit dem Interview mit dem Mieterbund. Ihr seid bei Politikradar auf Loro 90,2. Wie schon angekündigt, ist Kai-Uwe Glause, Geschäftsführer des Mieterbundes Rostock, da. Und wir wollen jetzt reden über den neu erschienenen Mietspiegel. Den gibt es meines Wissens alle 2 Jahre. Herr Glause, wer macht den? Was steht da drin und wozu ist der gut?
Ja, also machen tut ihn federführend die Hansestadt selbst, also das Bauamt. Es gibt einen Arbeitskreis Mietspiegel, also letztendlich wirken da schon noch ein paar mehr Leute mit als nur die Vertreter der Stadt. Das sind also Vertreter der Wohnungsunternehmen und auch des, sag ich mal, Verbandes, der von uns aus gesehen auf der anderen Seite steht, nämlich Haus und Grund, also der Verein der Hauseigentümer.
Kampfgegner oder wie soll man es benennen? Eigentlich
das,
nicht. Ne?
Das will ich gar nicht so sehen, denn letztendlich soll es immer ein ordentliches, faires Miteinander sein. Man muss sich überlegen, Mietverhältnisse sind ja Dauerschuldverhältnisse, so also wie der einzelne Vermieter mit seinem Mieter und umgekehrt umgehen soll, fair, so machen wir das dann auch entsprechend mit der Organisation der Vermieter. Die sitzen also mit am Tisch und wir eben als die Mietervertreter. Und dann geht es darum, dass die Mieten für die bestimmten Wohnungstypen in den bestimmten Wohnlagen statistisch abgebildet werden mit Spannen. Und so gesehen haben wir dann eine Orientierung, wo die ortsüblichen Mieten in unserer Hansestadt liegen.
Nach Stadtteilen und nach Größen und so weiter. Also man muss, den können wir jetzt schwer erklären, wie der Mietspiegel genau funktioniert, aber es gibt da so von Bissspannen und das findet man im Internet auch auf Ihrer schönen Internetseite mieterbund-rostock.de oder ist er da auch?
Also unsere Internetseite heißt ja mieterverein-rostock.de.
Okay,
ja. Den Mietspiegel finden Sie bei uns nicht, denn es ist ja ein Produkt der Hansestadt.
Aber auf der Rostock-Seite.
Genau, also irgendwie über Rathaus geht das. Ist manchmal so ein bisschen verschlungen der Weg, bis man da hinkommt, aber mit Mühe habe ich es geschafft und andere auch schon.
Gut, das findet man. Und was kann der Mietspiegel dann aussagen? Wobei hilft der Mietern für ihr praktisches Leben, zum Beispiel bei der Suche einer Wohnung? Oder was nützt er uns?
Also bei der Suche nach einer Wohnung bietet er Orientierung. Letztendlich beiden zukünftigen Vertragspartnern, ja, der Mieter, der sucht, kann da schon mal reingucken und in den Verhandlungen möglicherweise das einbringen. Allerdings ist das bei einem engen Wohnungsmarkt, wie wir ihn überwiegend haben,
Wohnungsnot in Rostock, muss man ja eigentlich sagen.
So ist es wohl richtig. Ist es schwierig, da dient er eigentlich nicht so sehr. Aber in den Bestandsmietverhältnissen begrenzt er natürlich Mietanstiege. Ja, denn da wird die ortsübliche Miete letztendlich aus dem Mietspiegel jeweils abgelesen und der Vermieter ist bei seinem Erhöhungsverlangen auf die ortsübliche Vergleichsmiete begrenzt.
Das können wir vielleicht mal ein bisschen ausformen noch. Also jemand, der schon einen Mietvertrag hat und jetzt sagt der Vermieter, ich möchte deine Miete mal erhöhen, dann kann man in den Mietspiegel reingucken und sagen, das darfst du aber nicht, weil du bist dann so und so viel Prozent über diesen Wert, der da im Mietspiegel steht, oder wie ist das zu verstehen?
Dürfen darf man ja alles, wir leben ja in einem freien Land, ja. Also sprich, verlangen darf man alles, nur die Frage ist, was man bekommt. Und da ist der Mieter eben gut beraten, wenn er erstens natürlich sich fachlich an sich beraten lässt, aber eben jedenfalls auch den Mietspiegel heranzieht und mal schaut, was verlangt der Vermieter da von mir? Ja, und da geht es dann irgendwo nicht weiter und die Grenzen werden durch den Mietspiegel aufgezeigt und einer höheren Miete muss er eben auch nicht zustimmen. Das ist das Entscheidende.
Okay, lassen Sie uns doch mal konkret werden. Beispielsweise unsere Hörer sitzen ja hier in der Umgebung, KTV, eine Zwei-Zimmer-Wohnung, irgendwie 50 Quadratmeter. Da ist die Miete laut Mietspiegel von bis ungefähr die Größenordnung.
Also, da reden wir ja von der sogenannten Innenstadtlage und da haben wir im Bestandsmietverhältnis eine Miete von bis zu 7,50 Euro.
Das wird, glaube ich, aber ist das der Höchstwert?
Aus dem Mietspiegel, ja, für die 50 Quadratmeter große Wohnung. Da hat man noch Glück. Die größeren Wohnungen sind teurer.
Aha, gut. Viel Glück dabei, in der KTV eine Wohnung für 57 pro Quadratmeter zu finden. Aber zumindest ist es ein Anhaltswert. Darunter wird man ohnehin nichts bekommen. Gut, der Mietspiegel, haben Sie gesagt, wird alle 2 Jahre neu gemacht. Und es kommen dann aber nur die Neuabschlüsse rein. Oder wie ist das zu verstehen?
Nein, es geht um Mietdaten, Änderungswerte aus den letzten 4 Jahren vor dem Stichtag. Und natürlich sind Neuabschlüsse auch neue Mieten, Änderungswerte, aber eben auch geänderte Mieten in Bestandsmietverhältnissen fließen mit ein und das zu einem doch erheblichen Teil.
Gut, wie gesagt, Wohnungsnot in Rostock klang eben schon an, da wollen wir noch mal ein bisschen weiter ausbauen. Also es gibt in Rostock einen Wohnungsleerstand unter 1%. Auf der Viro-Homepage findet man zwar 120 leere Wohnungen, aber bei den Genossenschaften gibt es auch welche, die sind allerdings alle in den Neubaugebieten und teilweise so 5. Stock, wo dann Studenten auch nicht so gerne hinwollen. Es gibt ja immer die Forderung, nach Neubau von billigem Wohnraum. Was ist denn eigentlich unter einem billigen Wohnraum zu verstehen? Könnten Sie, oder bezahlbar ist es ja gar nicht billig, was müsste man nicht für bezahlbar irgendwie qualifizieren, dass man sagt, also ein bestimmter Prozentsatz vom Einkommen gilt noch als bezahlbar? Gibt es da irgendwas? Das ist so eine politische Formel, bezahlbarer Wohnraum. Was könnte man sich darunter eigentlich vorstellen?
Wir erweitern den Begriff bezahlbar dahingehend, dass wir sagen, für breite Bevölkerungsschichten bezahlbar. Ja, denn in der Tat, das Wort bezahlbar allein wird ganz stark von der Politik verwendet und man versteckt sich so ein bisschen dahinter, aber keiner oder wenige definieren, was das überhaupt sein soll. Das Land hat jetzt wenigstens mal mit einer konkreten Mietobergrenze im Zusammenhang mit einer Förderrichtlinie etwas definiert, nämlich 5,50 Euro. Und das scheint ja dann wohl das zu sein, was man mit bezahlbar meint.
Aber das ist ja auch völlig unterschiedlich. Also jemand, der Geringverdiener ist und gerade so über der Grenze, dass er ein Mietgeld bekommt, für den ist es wahrscheinlich nicht bezahlbar, aber jemand anders, der gut verdient. Also ich sag mal, man müsste es nicht eigentlich sowas im Verhältnis zum Einkommen sehen. Also ich kann mich erinnern, ich habe gelesen, in Holland gab es mal sowas, dass Mieten tatsächlich in Höhe vom Einkommen festgelegt wurden. Ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber ist das nicht eigentlich der gerechtere Weg, dass man sagt, gut, bei einem Privathaushalt kann man das dem Vermieter nicht zumuten, aber bei der Viro wäre es doch eigentlich nur gerecht, wenn das kommunale Unternehmen sagt, ihr zahlt einen bestimmten Prozentsatz eures Einkommens.
Mir scheint, das wäre zu viel Regulierung. Ja. Also dafür ist eben die Gesellschaftsstruktur zu frei, gut, als dass man so etwas gut, das nehmen machen
wir dann
könnte.
Mal, okay, ich habe das verstanden. Das nehmen wir dann mal unter Zukunftsmusik, politische Forderungen, vielleicht für spätere Wahlkämpfe mal. Jetzt haben wir aber schon einiges gehört. Wir werden jetzt noch weitersprechen gleich über den Mieterbund selber und auch über die Fragen, die mit dem mit Mietpreisbindung und solche Dinge oder Mietpreiserhöhung sprechen jetzt vorher aber noch mal ein Stück Musik und dann hören wir uns gleich wieder. So, es geht weiter mit dem Interview. Mieterverein Rostock, Geschäftsführer Herr Glause ist bei uns hier. Ihr könnt euch die Informationen, über die wir sprechen, dann auch nochmal im Internet angucken. Also mieterverein-rostock.de. Da findet man auch eine Zeitschrift vom Mieterbund. Da kann man auch zum Beispiel konkrete Informationen bekommen. Also zum Beispiel gibt es da auch Rechtsfragen, Heizkostenabrechnung und so ähnliche Dinge. Und der Mieterverein Rostock, den gibt es ja schon seit der Wende, damals in Warnemünde gegründet, Herr Glause. Und da sagen Sie uns doch nochmal was zu Ihrem Verein.
Ja, also
machen Sie mal ein bisschen Werbung für Ihren Verein. Wie ist die Mitgliederentwicklung?
Ja, also wir sind ja wirklich hier schon ein Urgestein als Akteur in der Stadtgesellschaft. 4. Mai 1990 war der Gründungstag in Warnemünde, vollkommen richtig, wie Sie es gesagt haben. Ganz am Rande, das hat sich inzwischen verlagert. Damals tobte das Leben für Mieter mit all den Bedrohungen, die da aus dem Westen rüberschwappten, eben in Warnemünde. Jetzt ist das doch, sage ich mal, überwiegend im Stadtgebiet jetzt, dass die Kämpfe ausgetragen werden. Und wir sind mehrere tausend Mitglieder in unserem Verein, also im Moment liegen wir so um die 5000. Das waren zu Hochzeiten deutlich mehr, aber das waren, also Hochzeiten waren die, als unheimlich viel modernisiert wurde, ja, als so eine ganze Welle über die Wohnungsbestände schwappte und da waren natürlich auch viel größere Sorgen. Aber auch die jetzige Zahl ist eine beachtliche Zahl. Und wir beraten unsere Mitglieder dann, so oft diese das mögen, da werden Termine vereinbart, das ist dann auch kostenlos, da muss man nicht nochmal zusätzlich was bezahlen. Ja, und im Übrigen, wer rechtzeitig Mitglied wird, ist auch rechtsschutzversichert, immer wieder ein unheimlich wichtiger Aspekt
also
für eventuelle.
Also bevor die falsche Betriebskostenabrechnung kommt, muss man Mitglied werden. Was
ja,
kostet der Beitrag?
Im Moment haben wir 87 Euro. Das wollen wir eigentlich die nächsten
pro
Jahre.
Jahr.
Pro Jahr, pro Jahr, ja, ja. Genau. Und das wollen wir die nächsten Jahre auch stabil halten. Ja, ich denke, damit kommen wir ganz gut klar.
Gibt es einen Rabatt für Studenten oder Mindestrentner oder Harzer oder so irgendwie?
Wir gewähren nicht generell einen Rabatt, aber wer das bei uns beantragt, bekommt eine Ermäßigung von 30 Euro pro Jahr. Das ist, denke ich, auch nennenswert. Und bei Studenten gucken wir da auch nicht auf den Kontostand des Elternhauses. Also Studenten bekommen bei uns generell den ermäßigten Beitrag. Alle anderen müssen schon irgendwie darstellen, dass sie finanziell da nicht so auf Rosen gebettet sind.
Das ist ja auch nicht zu viel fürs Jahr verteilt. Dafür kann man dann immer hingehen. Und wenn man hört, dass angeblich die Hälfte aller Betriebskostenabrechnungen falsch ist, dann kann man sicherlich mit Hilfe des Mieterbunds da auch am Ende das Geld wieder rauskriegen.
So ist es, ja. So denken viele und die Rechnung geht sogar bei vielen auf. Aber man sollte sich nicht darauf verlassen. Ja, man darf es nicht nur wirtschaftlich sehen, sondern man lernt ja hinzu. Man findet sich besser zurecht in seinem Mietverhältnis. Ja, also wir klären ja unheimlich viel auch auf und nicht immer nur, um die 87 Euro dann für das Mitglied auch wieder herauszubekommen. Das kann gar nicht immer funktionieren, ja, denn es gibt immerhin ja auch Vermieter, die ordnungsgemäß abrechnen.
Sie haben ja auch einen neuen Vorstand gewählt, habe ich gesehen. Der Umwelt- und Bausenator Holger Matthäus ist jetzt Ihr Vorsitzender. Hilft Ihnen das? Was muss der jetzt bei Ihnen machen?
Naja, die Vorstandsarbeit ist ja Ehrenamtsarbeit. Insofern muss er den Verein leiten auf dem Papier, allerdings natürlich nicht operativ, dafür gibt es ja mich. Aber letztendlich hat er Kontakte.
Aber
logisch.
Muss Lobbyarbeit natürlich machen.
Genau, das ist genau. Es. Ne? Das ist ja doch so, auch gerade dann zum Geschäftsführerwechsel im September 2016 hat er dann die Medien zu einer Pressekonferenz eingeladen. Und da weiß er natürlich über die Stadtpolitik das eine oder andere zu sagen. Und das hilft uns, aber er hilft ja auch den Zuhörern, denn das ist ja ein Mann, der weiß, wovon er redet.
Wir haben ihm auch eine Mail geschickt. Wir hoffen, er hört heute zu. Und da wird natürlich eine Forderung immer an den Bausenator gestellt. In Rostock soll bezahlbarer Wohnraum gebaut werden. Das hatten wir vorhin schon mal kurz. Und da gibt es immer eine typische Antwort, weil bezahlbarer Wohnraum sich für Privatinvestoren nicht lohnt, weil die brauchen halt mehr, um ihre Baukosten zu refinanzieren. Und auch Herr Ziemlich von der Viro sagt, ja, wenn wir teuren Wohnraum bauen, der ja relativ viel gemacht wird, dann wären ja Wohnungen frei, in die Menschen einziehen können, die sozusagen nicht so viel Geld haben. Was halten Sie von dem Argument?
Dieses Argument nennt man ja Sicker-Effekt.
Ja.
Wir bezweifeln den Sicker-Effekt, denn die Beobachtung, die wir machen seit Jahren, ist die, wenn Wohnungen frei werden, werden sie nie wieder zu demselben niedrigen Preis vermietet, sondern immer zu einem deutlich höheren Preis. Und damit ist der schöne Vorteil der preisgünstigen Wohnung weg.
Naja, aber der Sicker-Effekt, nehmen wir mal an, in Groß-Klein oder so, wenn da jemand rauszieht und sich eine Eigentumswohnung kauft, da wird die Viro ja nicht einfach 8 Euro verlangen können. Die kriegt sie ja nicht, die bekommt sie ja nicht, weil ja dort viele Menschen auch gerade von den sogenannten Kosten der Unterkunft, das heißt, das ist ja der Mietzuschuss, den es über das Jobcenter gibt. Und der liegt, wenn ich das richtig gelesen habe, für die Kaltmiete bei 333 Euro pro Monat. Für eine Einzelperson, dafür kriegt man im Neubaugebiet schon eine Wohnung, eine Einraum- oder eine kleine Wohnung, in der Innenstadt nicht, ist klar. Aber wie gesagt, das wäre jetzt die Frage, ob dieser Sicker-Effekt tatsächlich funktioniert. Ich sehe einfach nicht, wer die billigen Wohnungen oder die preiswerten Wohnungen hier in Rostock bauen soll.
Na,
ich seufze jetzt mal ganz tief.
Ja, aber es ist am Ende natürlich die große leistungsfähige kommunale Wohnungsgesellschaft, die könnte über eine Art Querfinanzierung, über einen Bestand sicherlich das am ehesten leisten. Aber selbst die Viro ist auf Fördermittel des Landes Mecklenburg-Vorpommern angewiesen. Ja, denn die Baukosten sind auch für die Viro genau in der Höhe, dass ich mit 5 Euro Miete nichts refinanziert bekomme.
Das ist dann ja aber wieder der Hinweis auf das frühere Programm zum sozialen Wohnungsbau. Das gibt es aber praktisch so nicht. Oder gibt es die Möglichkeit, beispielsweise Viro oder eine Genossenschaft oder einen privaten Wohnungsunternehmer zu sagen, ich kriege jetzt ein für die Baukosten Zuschuss und damit kann ich die Miete dauerhaft niedriger machen. Gibt es da solch ein Programm?
Ja, vor wenigen Tagen ist nun endgültig eine Förderrichtlinie des Landes herausgekommen. Die war lange in der Bearbeitung, Anträge konnten schon gestellt werden, die wurden nur von sehr wenigen Wohnungsunternehmen gestellt. Dort haben wir tatsächlich eine Förderung in Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, die dort errichtet werden soll. Und damit kann man schon was anfangen. Wie das also rechnerisch allerdings ganz genau funktionieren soll, ist mir und uns noch nicht so ganz klar, denn auf die 5,50 Euro kommen wir einfach nicht, denn dieser Betrag pro Quadratmeter ist gedeckelt.
Ja.
Und die Wohnungswirtschaft spricht immer davon, so circa 10 Euro brauchst du für die Refinanzierung. Und wenn 5,50 Euro die Zielmiete des Landes ist im Rahmen dieser Förderung, 4,50 Euro werden nicht gefördert.
Okay, das ist natürlich dann noch abzuwarten, wie sich das entwickelt. Wir haben ja den Versuch der Bundesregierung mit der Mietpreisbremse etwas zu erreichen. Man hört eigentlich immer, dass das nicht richtig funktioniert. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es meines Wissens noch, hier in der Bürgerschaft ist das schon mehrfach versucht worden. Die Landesregierung hat das dann abgelehnt. Das muss ja für die einzelnen Regionen, für die einzelnen Städte dann erklärt werden. Aber auch aus anderen Regionen hört man, dass das eigentlich nichts bringt. Wie ist Ihre Meinung dazu?
Derzeit oder bisher bringt die Mietpreisbremse dort, wo sie bereits vorhanden ist, tatsächlich noch nichts. Das liegt an dem schlecht gemachten Bundesgesetz.
Ja.
Der Deutsche Mieterbund fordert deshalb eine Nachbesserung der bundesgesetzlichen Regelung. Zentraler Punkt dabei, der Vermieter muss die Miete des vorherigen Mietverhältnisses offenlegen. Nur dann hat ja der Mietinteressent die Möglichkeit.
Weiß das ja gar nicht, wenn er nicht zufällig den Vormieter kennt.
So ist es. Und das ist bisher nämlich das Riesenproblem. Es gibt einige wenige, die nun mal ihre Vormieter kennen und das Wissen haben. Gerade in der Riesenstadt Berlin, in unserer Hauptstadt, haben das einige Mieter gewusst und haben dort Differenzen geltend gemacht. Und alle bisher angestrengten Gerichtsverfahren sind nach unserem Kenntnisstand zugunsten der Mieter ausgegangen. Das sind aber nicht so fürchterlich viele, weil es eben an den Kenntnissen fehlt. Und das ist der zentrale Punkt, wo der Bund nachbessern muss. Und dann wird auch die Mietpreisbremse besser funktionieren.
Okay, dann hoffen wir dann mal darauf, dass das nochmal nachgebaut wird von der nächsten Bundesregierung. Wir bekommen ja demnächst eine Es ist nicht zu vermuten, dass sie genauso aussieht wie diese. Ich will jetzt hier keine weiteren Spekulationen anstellen. Wir müssen eigentlich noch reden über Flüchtlinge, die in Gemeinschaftsunterkünften sind und eigentlich Wohnung bekommen müssten, dann, wenn sie anerkannt sind. Das ist die sogenannte Fehlbelegung. Warum die nicht genügend Wohnung bekommen. Wir müssten noch darüber reden, wie es sozusagen mit der Perspektive in Rostock überhaupt Einwohnerzuwachs und den Baugebieten. Wir haben ja viele Regionen, also Gegenden, wo gebaut wird. Das Werftdreieck, die Holzhalbinsel, heute stand in der Zeitung, auch neben der Werftdreieck, da werden auch nochmal 300 Wohnungen gebaut. Also eigentlich müsste man erwarten, dass in 2-3 Jahren hier alles prima ist und der Wohnungsmarkt sich entspannt. Ist das Ihre Hoffnung oder sind Sie eher skeptisch?
Der Markt zahlenmäßig wird sich entspannen, aber das reine Bauen ist eben nicht das Allheilmittel, weil günstiger, preisgünstiger oder preiswerter Wohnraum selten dabei ist.
Okay, gut. Das soll es für heute gewesen sein, Herr Klause. Wir freuen uns, dass Sie uns so kompetent hier Auskunft gegeben haben. Sagen nochmal, wenn ihr da draußen gerne beraten oder vertreten werden wollt, mieterverein-rostock.de könnt ihr alles nachlesen. Und ansonsten machen wir jetzt wieder Musik und schönen Dank.
Ja, ich danke auch.
So, und das war unser Gast, Herr Klause. Vom Mietverein Rostock. Und bei uns geht es jetzt natürlich spannend weiter. Jetzt hatten wir ein spannendes Interview zum Mietvertrag, zu Mieten und zum Mietspiegel in Rostock. Und jetzt war ja vor knapp zwei Wochen die Bundespräsidentschaftswahl. Und dafür kam die Bundesversammlung zusammen. Und unser Kollege Konrad, der kommt aus Österreich und er hat das nicht so ganz verstanden, warum das von der Bundesversammlung abgehalten wird und warum das nicht direkt gewählt wird. In Österreich wird ja der Bundespräsident direkt gewählt.
Mit all den Problemen, die dabei hatten, ne?
Genau, eben. Und er hat es trotzdem nicht verstehen können und wollte mal wissen, wie das genau funktioniert und hat sich gedacht, das interessiert bestimmt auch einige andere Leute, die auch nicht genau wissen, wie so der Bundespräsident so gewählt wird, wie er nun gewählt wird. Deswegen hat er uns einen kleinen Infobeitrag vorbereitet zur Bundespräsidentschaftswahl. Jetzt ist sie ja erstmal wieder vorbei für die nächsten Jahre, aber trotzdem ist es doch gut zu wissen, oder nicht?
Vor ungefähr 2 Wochen, am 12. Februar, fand die 16. Wahl eines deutschen Bundespräsidenten statt. Gewählt wurde Frank-Walter Steinmeier, der gemeinsame Kandidat von SPD, CDU und CSU, mit etwa 74% der Stimmen. Seine Amtszeit beginnt mit dem 19. März. Wenn man das Ganze näher betrachtet, stellt sich einem, insbesondere mir als Österreicher, der eine Direktwahl des Bundespräsidenten normalerweise gewohnt ist, die Frage, wer da eigentlich gewählt hat. Laut der Website des Deutschen Bundestags ist das die Bundesversammlung. Die tritt üblicherweise nur alle 5 Jahre, eben für die Wahl des Bundespräsidenten, zusammen. Sie ist die größte parlamentarische Versammlung der Bundesrepublik. Dabei besteht sie aus sämtlichen Bundestagsabgeordneten und derselben Anzahl an Mitgliedern, die von den Landesparlamenten bestimmt werden. Bei diesmal 630 Abgeordneten des Bundestags kommt die Versammlung also auf insgesamt 1260 Mitglieder. Die 630 Vertreter der einzelnen Bundesländer werden von der Anzahl her durch die Bevölkerungsgröße bestimmt. Ein Land mit vergleichsweise hoher Population kann demnach mehrere Mitglieder entsenden als ein Land mit geringerer Bevölkerung. Meistens handelt es sich dabei um Landtagsabgeordnete, das ist aber nicht zwingend. So können auch Kommunalpolitiker und grundsätzlich andere Personen ein Mandat erhalten. Die Voraussetzungen, sich zur Wahl aufstellen zu können, sind zum einen die deutsche Staatsbürgerschaft und zum anderen ein Alter von mindestens 40 Jahren. Außerdem muss man von einem Mitglied der Bundesversammlung vorgeschlagen werden. An und für sich soll die Wahl geheim und ohne vorherige Absprachen durchgeführt werden. Angesichts der Tatsache, dass die Parteien sich anhand ihrer Unterstützungserklärungen aber bereits recht eindeutig positionieren, sei das mal dahingestellt. Aber zurück zum Anfang. Wieso eigentlich keine Direktwahl? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, muss man etwas weiter in die Vergangenheit schauen. 1948 entschied der Parlamentarische Rat, die Befugnisse des Bundespräsidenten drastisch zurechtzustutzen. Grund dafür waren die teilweise diktatorischen Maßnahmen, die die direkt gewählten Reichstagspräsidenten der Weimarer Republik, beispielsweise Hindenburg, zuvor manchmal ergriffen hatten und das dadurch herbeigeführte Spannungsverhältnis zwischen Regierung und Präsident. Ein direkt gewählter Präsident könnte heute also seine höhere Legitimation dazu nutzen, die wenigen Befugnisse, die ihm gelassen wurden, wieder auszuweiten. Zusammengefasst ist die Macht, die dem Präsidenten zur Verfügung steht, aktuell nicht ausreichend, um eine Direktwahl zu rechtfertigen. Und in einer rein parlamentarischen Demokratie scheint das auch angemessen.
Ja, der liebe österreichische Kollege, der hat uns jetzt das erklärt. Ich meine, die Österreicher haben es ja auch mit ihrer Wahl diesmal nicht so leicht gehabt. Die mussten ja dreimal wählen. Aber jetzt haben sie ja ihren Alterspräsidenten dort und wir hoffen, sie fahren gut damit. Ich glaube, in Deutschland ist das wirklich aktuell kein Thema. Das Thema war ja immer, wenn wir Bundespräsidenten hatten, die nicht so richtig das gemacht hatten, was sie sollten, wie Herr Wolf oder der andere davor, Wolf, der sich beleidigt zurückgezogen hat. Das ist jetzt, wie gesagt, aber 5 Jahre lang kein Thema. Wir hoffen, der aktuelle Bundespräsident, der ja seine politischen Meriten auch hat, wird das gut machen und wir werden ihn dabei beobachten und werden das gegebenenfalls auch mal wieder hier bei Loro besprechen. Und jetzt hört ihr wieder Musik. Ihr seid bei Loro Politikredaktion auf 90,2, immer am vierten Donnerstag. Und heute haben wir euch schon 2 Dinge geboten. Einmal Gespräch mit dem Mieterbund. Dann hatten wir jetzt von unserem österreichischen Kollegen etwas zur Bundespräsidentenwahl. Und jetzt geht es darum, im Ergebnis des Urteils des Verfassungsgerichtes wurde ja die NPD nicht verboten, aber sie wurde als verfassungsfeindlich erklärt und der Hinweis gegeben, ob möglicherweise es legitim sei, die staatliche Förderung abzuerkennen. Da sind nun die Bundesregierung und die Bundesländer noch am Überlegen. Aber es gibt eine kleine Stadt in Hessen, Büdingen heißt die. Dort gibt es gegenwärtig eine 10% NPD-Fraktion. Und die Stadtverwaltung hat dort sich was überlegt, das Geld zu kürzen für die NPD. Und darüber hat unser Redakteur Jonas einen Beitrag gemacht. Der kommt jetzt.
In der Stadt Büdingen wird nicht lange gefackelt. Keinen Monat ist es her, dass das NPD-Verbotsverfahren gescheitert ist. Und schon hat die Stadtverordnetenversammlung der hessischen Gemeinde Büdingen entschieden, dass man der NPD fortan ans Geld geht. Nicht den gesetzlich vorgeschriebenen, sondern den freiwilligen Leistungen der Gemeindeverordnung wird der Hahn abgedreht, erklärt Gerhard Bennemann. Er ist der Leiter des Haupt- und Rechtsamtes der Stadt Büdingen.
Was nicht mehr gezahlt werden soll, ist eine Zahlung an die Fraktionen für die Fraktionsarbeit, weil das ist vom Gesetzgeber nicht zwingend vorgeschrieben.
Die 4 in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen NPD-Mitglieder zählen nicht zu den Motoren der Demokratie. Die demokratischen Parteien haben nun gemeinsam beschlossen, ein Zeichen zu setzen, erzählt der Bürgermeister der Stadt, Erich Sparmer.
Das Bundesverfassungsgericht hat ja entschieden, dass die NPD eine verfassungsfeindliche Organisation, Partei ist, war aber der Meinung, dass es so unbedeutend ist, dass sie nicht verboten werden muss, hat aber offen gelassen, dass andere Reaktionsmöglichkeiten gegeben sein können. Und wir sind der festen Überzeugung, dass ein Staat oder auch eine Kommune eine verfassungsfeindliche Organisation nicht finanziell unterstützen darf, gerade weil dann die Unterstützung käme, finanzieller Art, um gegen den Staat, den sie bekämpfen wollen, angehen zu können.
Mit der NPD hat die Stadt Büdingen schon öfter Erfahrungen machen müssen, erinnert sich Sparmer. Sie haben
hier in Büdingen einen Vertreter der NPD, der im stellvertretender Landesvorsitzender ist, der hier schon am 30. Januar 2016 zusammen mit einer Frau Dittmer einen Fackelzug durch Büdingen und durch das Untertor organisieren wollte.
Damals hat die Stadt das Tragen von Fackeln auf dem Gedenkmarsch mit rechtlichen Schritten verhindert. Und auch jetzt muss sich die Stadt wieder vor Gericht mit den Rechtsextremen streiten. Denn die NPD hat gegen die Finanzstreichung Klage eingereicht. Die Gemeindevertreter sehen aber jedem Ausgang eines solchen Verfahrens positiv entgegen. Denn aus seinen Fehlern kann man auch lernen, findet der Magisteroberrat Bennemann.
Selbst wenn wir verlieren sollten, sagte die Mehrheit, dann kriegen wir vom Gericht ja möglicherweise gesagt, wie man es richtig machen kann, sodass wir wenigstens auf dem Weg weiterkommen.
Und auf diesem Weg weitergehen, das werden die Kommunalpolitiker auf jeden Fall. Denn aufgeben kommt nicht in Frage, gibt Gerhard Bennemann zu verstehen.
Das, was der Rechtsstaat hergibt gegen Gruppen, die ihn beseitigen wollen, sollte man auch ausnutzen.
Vielleicht sollten wir uns den Namen Büdingen merken. Denn wenn die Gemeinde vor Gericht erfolgreich sein sollte, dann ist das eine Blaupause für alle anderen Städte und Gemeinden in Deutschland.
Ja, das ist sicherlich ein langer Weg, bis da das Verwaltungsgericht irgendwann mal entscheiden wird. Das kann dann 1-2 Jahre dauern. Und außerdem wissen wir ja alle, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Also ich bin da skeptisch. Ich glaube, es ist auch eine etwas... Ich bin mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht richtig zufrieden, weil wenn die NPD verfassungsgefährlich ist oder gegen die, dann hätte sie verboten werden müssen und nicht irgendwie so halb sein, nur unbedeutend. Also sozusagen, es wurde mir was kaputt gemacht, aber das war nicht so schlimm, geht auch nicht irgendwie. Wie siehst du das, Jonas?
Nee, das ist auf jeden Fall eine überzeugende Argumentation jetzt von dir. Und ich habe es auch nicht so ganz verstanden, warum das Verfassungsgericht das die nicht einfach, also sie hätten es dann ja auch einfach verbieten können.
Ja, oder sie hätten, wie gesagt, entscheiden müssen, naja, die sind zwar ein bisschen schräg da, die Vögel, aber sie sind nicht sozusagen verfassungsfeindlich. Es geht ja auch um die Mehrheit, dass ein paar einzelne Schreier sind immer noch immer extremer, das haben wir ja auch bei anderen Parteien. Also ich denke, da müssen wir mit leben.
Na gut, aber die NPD.
Gerichtsschelte wollen wir jetzt auch nicht gerade machen, aber wir haben das jetzt gehört und wollen mal gespannt abwarten, inwieweit jetzt die Stadt Büdingen so zum politischen Kristallisationspunkt der Entwicklung in Deutschland wird.
Ja, das ist auf jeden Fall super spannend und ich kann auch noch verraten, am letzten Freitag war die Frist für die Stadt, da musste die Gegenschrift für die Anklage sozusagen kommen und jetzt liegt sozusagen gerade im Verwaltungsgericht und wird dort beraten und wir sitzen alle mit zitternden Fingern quasi und warten darauf, dass das Gericht sich meldet.
Okay, dann machen wir jetzt wieder Musik.
Nachrichten.
Und zwar die Politik-News heute. Die erste Nachricht: Wasserkommunalisierung. In ihrer monatlichen Sitzung hat die Rostocker Bürgerschaft erneut für die Kommunalisierung der Wasserbetriebe der Hansestadt gesprochen. Dadurch soll die Wasserversorgung von Rostock und dem Umland in die Hände des von den Gemeinden geführten Betriebes Nordwasser übergeben werden. Der aktuelle Betreiber der Wasserwerke Eurawasser will eine Kommunalisierung verhindern und hat der Stadt deshalb eine Zahlung von 10 Millionen Euro im Jahr angeboten. Außerdem haben beide Seiten Gutachten vorgelegt, die den jeweiligen Betrieb als richtige Wahl darstellen. Beide Gutachten werden nun vom Landesinnenministerium geprüft. Namensdebatte bricht nicht ab. Nach wie vor ist die Debatte um den Namen der Universität Greifswald in vollem Gange. Nachdem das höchste Gremium der Hochschule sich für eine Ablegung des Beinamens Ernst Moritz Arndt entschieden hat, kam es in der Hansestadt zu Protesten aus der Bevölkerung. Nun prüft das Landesbildungsministerium, ob die Entscheidung des Universitätssenates korrekt zustande gekommen ist. Inhaltlich wird sich das Ministerium allerdings nicht einmischen. Die AfD fällt in den Umfragewerten. In aktuellen Umfragen der Meinungsforschungsinstitute Forsa, Allensbach und Insa ist die Alternative für Deutschland auf einem Tief wie schon seit langem nicht mehr. Etwa 4 Prozentpunkte hat sie laut den Instituten verloren. Grund für diese schlechten Umfragewerte ist wohl zum einen die Kanzlerkandidatur von Martin Schulz, zum anderen verlor die AfD aber auch durch einen Streit innerhalb der AfD Rückhalt in der Bevölkerung. Der Streit wurde durch die Äußerungen des AfD-Politikers Bernd Höcke zum Gedenken an den Holocaust ausgelöst. Proteste in Frankreich. Anfang des Monats kam es in einem Vorort von Paris zu einer Vergewaltigung eines jungen Mannes durch mehrere Polizisten. Der Vorfall löste in ganz Frankreich teilweise gewaltsame Proteste gegen Polizeigewalt aus, die mehrere Tage lang anhielten. Der Polizist, gegen den inzwischen ein Verfahren läuft, behauptet, dass die schwere Afterverletzung des 21-Jährigen unbeabsichtigt entstand, weil der sich aggressiv gewehrt habe. Soweit die politischen Nachrichten. Das bekommt ihr jetzt wahrscheinlich öfter zu hören. Ja.
Und wir wollen darüber auch reden, Jonas. Ne?
Ja,
auf jeden Fall. Dafür sind wir ja da. Wir sind genau. Der Politikredaktion. Wir machen nicht nur alles vorgefertigt, sondern wir wollen aktuell auch machen. Ich möchte gerade zu der letzten Nachricht noch was sagen, zu Frankreich.
Ja.
Das ist ja jetzt mittlerweile ein Land, wo seit... seit dem Jahr der Ausnahmezustand herrscht.
Ja, durchaus.
Und
ja.
Wo wirklich die Proteste oder sag ich mal der Widerspruch in deutschen Leitmedien sehr verhalten ist. Also wir sind viel schneller dabei, mal Orban zu kritisieren oder die Peace in Polen, die auch Dinge machen, die mit demokratischen Verhältnissen nicht immer zu vereinbaren sind. Aber sozusagen, wenn das dann unsere großen Nachbarländer sind, dann ist das nicht so gut. Also England zum Beispiel gibt es einen ganz bedenklichen Gesetzentwurf, der heißt nämlich nicht nur die Whistleblower, können dafür, dass sie irgendwelche Geheimnisse verraten, bestraft werden, sondern auch ist vorgesehen, die Journalisten, die dann diese Dinge sozusagen in ihren Medien bringen.
Oh Gott,
das ist natürlich viel, viel schlimmer als sozusagen, wenn die polnische Regierung nur vorhat, die Journalisten, die in der Sejm, also in ihrem Nationalparlament berichten sollen, werden irgendwie behindert. Also ich denke mal, da sollten wir wirklich uns immer schlau machen.
Ist. Also ne? Da muss man natürlich auch sagen, dass das nicht in Ordnung ist.
Und wir sollten da wirklich tatsächlich auch mal auf kritische Medien hören. Wir haben uns ja vor einer Musikpause gerade darüber unterhalten. Mein politisches Leitmedium ist wirklich im ZDF die Anstalt. Weil da werden einfach auch mal Newsfakes aufgelöst. Also wie viele amerikanische Panzer wirklich an der litauischen Grenze stehen, an der Grenze von Litauen zu Russland. Das konnte man da lesen. Oder unter Obamas Regierung in den USA schon 2,5 Millionen Illegale abgeschoben wurden. Das wird uns ja nicht gemacht. Natürlich an Trump zu kritisieren, sind wir alle gemeinsam, die Leitmedien wir auch. Aber wie gesagt, es ist auch wichtig, tatsächlich alles auch immer objektiv zu betrachten. Also informiert euch, guckt euch an, hört, lest was anderes, nicht immer nur das, was sozusagen in der Tagesschau kommt, sondern schlau machen.
Ja, das ist natürlich auf jeden Fall wichtig und ich kann dem nur zustimmen.
Was ist dein Leitmedium?
Mein Leitmedium. Ich versuche halt möglichst viele Leitmedien irgendwie zu haben.
Du bist ja in der Zielgruppe, für die ARD und ZDF ja ein Internetangebot machen, Funk oder Funk.
Ja.
Hast du das schon mal genutzt?
Ja, das nutze ich durchaus.
Okay, ist das gut?
Also ich finde es ziemlich gut. Das ist, spricht halt Jugendliche vor allem an und beinhaltet, hat halt auch Nachrichten so drin und die sind aber ganz anders aufgebaut. Ja. Also es ist nicht so mit einem Nachrichtensprecher und so. Es heißt jetzt nicht, dass ich keinen mit einem Nachrichtensprecher und mit diesen altmodischen Nachrichten in Anführungszeichen nicht klar
aber
komme.
Aber auch nicht so wie Kika, sondern nee, doch schon ist, ein bisschen jugendgemäßer.
Genau, es ist halt so hip, sage ich mal, und auch es wirkt nicht so, als ob es versucht wird, hip zu sein, sondern
mit
es
Kraft,
wirkt wirklich so, als ob es authentisch hip ist irgendwie. Ich finde es ganz gut eigentlich. Es informiert relativ schnell und einfach über einen großen Teil von politischen Themen und nicht nur politischen Themen, sondern auch anderen Themen.
Also die Empfehlung von Jonas für unsere jüngeren Menschen hier.
Ja, auch für alle anderen Menschen.
Ja, oder auch andere. Also ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gemacht, weil ich ehrlich gesagt, internetmäßig mich nicht informiere, sondern eher sozusagen traditionell Radio. Ich bin seit 50 Jahren Radio-Freak. Ich habe eine 17-jährige Tochter zu Hause, der habe ich das auch versucht mal aufzutragen. Funk oder Funk hat sie bisher nicht interessiert. Also wir sagen euch, bleibt schlau. Und was wir euch unbedingt noch sagen wollen, in 4 Wochen geht es wieder hier, Politikradar. Und wir brauchen dringend Mithelfer, Mitstreiter. Und ihr müsst das nicht einfach nur für irgendwas machen, sondern wenn ihr selber ein Problem habt, wenn ihr der Meinung seid, hier sollte mal was aufgespießt werden oder ihr wollt mal einfach was loswerden, was einen politischen Kontext hat. Dann?
Ich hoffe, wir spießen hier niemanden auf.
Nein, also nicht aufspießen. Naja, gut, Entschuldigung. Also es ging darum, einen Sachverhalt aufzuspießen. Und das muss man so bildlich sehen. Da hat man den Nagel und da kommt der Zettel rein mit dem Thema. Ne? Und
gut, also
wir fangen an, uns zu verströmen jetzt hier.
Ja,
und
durchaus.
Wir machen jetzt noch einen Song und
genau,
das war's dann.
PTK ist das, deutscher als du glaubst. Ich finde, das ist ein sehr guter Track. Den sollte man sich auf jeden Fall auch mal zu Herzen nehmen, dass auch migrantische Menschen sich deutsch fühlen können und auch nicht migrantische Menschen sich nicht deutsch fühlen und dieses ganze sich deutsch fühlen und so, das wird da mal in Frage gestellt. Das ist auf jeden Fall hörenswert und damit verabschieden wir uns.
Okay, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.